RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der militärische Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist voll entbrannt. Seit dem israelischen Erstschlag auf Atom- und Militäranlagen überziehen sich beide Länder mit Angriffswellen. Wie hier in Tel Aviv gab es immer wieder Luftalarm. Große Teile der Bevölkerung verbrachten die Nacht in Schutzräumen. Dennoch gab es 3 Tote und mehr als 200 Verletzte. Israels Abwehrsysteme waren dieses Mal nicht in der Lage, alle Geschosse abzufangen.
Zerstörung, die die Menschen vor Ort fassungslos macht. Nach den nächtlichen Raketenangriffen aus dem Iran in Rishon LeZion am Rand von Tel Aviv. Hier war eine Rakete mitten in ein Wohngebiet eingeschlagen. Hier hat es 2 Tote gegeben. Das Haus, in dem Natalie Makiel aufgewachsen ist, ist nun ein Trümmerhaufen. Sie wohnt ganz in der Nähe. Bei mir war alles voller Glasscherben, aber ich habe mich nicht darum gekümmert. Ich habe nur an meine Eltern gedacht. Ihre Eltern haben im Bunker überlebt, mussten ins Krankenhaus. Sie versucht nun noch, ein paar Gegenstände aus den Trümmern zu retten. Vor allem ist da Verzweiflung. In der Nacht Wellen von Angriffen aus dem Iran, rund 200 ballistische Raketen mit je hunderten Kilogramm Sprengstoff. Ein Viertel der Geschosse hat Israels Luftabwehr nicht abgefangen. Sie landeten in offenem Gelände, einige sind aber auch in Gebäude eingeschlagen. Wenn der Iran weiter Raketen auf Israel abfeuere, werde Teheran brennen, schrieb Verteidigungsminister Katz auf der Plattform X. Auch Premier Netanyahu kündigte am Abend Vergeltung an. Wir sehen sehr bald israelische Flugzeuge, die Luftwaffe, unsere Piloten über dem Himmel Teherans. Wir werden alle Ziele des Ayatollah-Regimes angreifen und was sie bisher gespürt haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was jetzt kommen wird. Israel hatte den Angriff auf den Iran am Freitagmorgen begonnen. Von der Armee hieß es heute, über Teilen des Landes habe man nun die Lufthoheit.
Sophie von der Tann in Tel Aviv. Israel hat also in Teilen des Iran die Lufthoheit. Premier Netanyahu kündigt Härte an. Was hat seine Regierung jetzt vor?
Also Israel hat weitere Angriffe angekündigt. Ziel ist das iranische Nuklearprogramm. Davon spricht Israels Premier Netanyahu schon seit Jahren. Und ich habe heute mit verschiedenen Menschen hier im Land gesprochen, auch an Orten, wo iranische Raketen eingeschlagen sind. Und viele finden es richtig, dass so hart gegen den Iran vorgegangen wird, sehen eine massive Bedrohung eben in diesem Nuklearprogramm. Es gab auch kritische Stimmen, die werfen Netanyahu vor, damit abzulenken von Gaza, auch von der Tatsache, dass es dort nach wie vor Geiseln gibt. Und das israelische Militär hat auch tatsächlich die Front mit dem Iran als Hauptkriegsschauplatz erklärt, nicht mehr Gaza. Also das heißt, die dramatische Situation im Gazastreifen, die gerät jetzt aus dem Fokus etwas, während Premierminister Netanyahu, der ja innenpolitisch unter großem Druck auch stand, sich wieder als Mr. Security präsentieren kann, der das Land beschützt und gleichzeitig auch außenpolitisch wieder mehr Unterstützung bekommt, nachdem er ja auch dort viel Kritik bekommen hatte wegen des Vorgehens im Gazastreifen.
Dankeschön, Sophie von der Tann. Und während wir über die Lage in Israel viel erfahren, dringen aus dem Iran nur wenige Bilder nach draußen, etwa von diesem Rettungseinsatz gestern nach einem Einschlag in Teheran. Auch heute gab es zahlreiche israelische Angriffe. Der Iran bestätigte Schäden an mehreren Atomanlagen sowie eine Attacke auf große Öl- und Gasfelder des Landes. Es habe aber auch zivile Opfer gegeben bei einem Angriff auf einen Wohnkomplex in Teheran.
Die Angriffe des israelischen Militärs auf den Iran gehen weiter. Hier Aufnahmen der Brände des iranischen Gasfelds South Pars. Bereits vergangene Nacht wurde der Flughafen Mehrabad in Teheran attackiert. Laut iranischen Angaben eine Explosion im Bereich der Hangars. Der Flughafen wird auch militärisch genutzt. Die iranische Seite wirft Israel vor, nicht nur militärische Einrichtungen anzugreifen, sondern auch zivile. In diesem Wohnkomplex sollen laut des Außenministeriums 60 Menschen getötet worden sein, unter ihnen mehr als 20 Kinder. Noch fehlen offizielle landesweite Zahlen zu Verletzten und Getöteten. Mohsen Salihi lebt mit seiner Mutter und seinem Bruder in dieser Wohnung in Teheran. Das Nachbargebäude wurde angegriffen, auch deren Wohnung wurde stark beschädigt. Wir haben letzte Nacht hier geschlafen. Ich schlief hier und meine Mutter dort drüben und einer meiner Brüder da. Gegen 3 Uhr morgens hörten wir eine Explosion. Zuerst dachten wir, es sei Gas explodiert. Das Ausmaß der Zerstörung durch die israelischen Angriffe im Iran zu dokumentieren, ist schwer. Kamerapersonen und Fotografen sollen vorübergehend festgenommen worden sein. Auch das Internet wurde vom iranischen Regime verlangsamt. Viele VPN-Systeme funktionieren nicht. Nach Frieden sieht es bisher nicht aus. Laut dem omanischen Außenminister finden die für Sonntag geplanten Gespräche für ein neues Atomabkommen nicht statt. Im staatlichen Fernsehen demonstriert das iranische Regime währenddessen seine Raketen, präsentiert militärische Stärke.
Und wir sprechen mit Katharina Willinger in Istanbul, die von dort die Lage im Iran für uns beobachtet. Die Gespräche im Oman, die wurden also abgesagt. Was ist denn jetzt zu erwarten?
Also diese Absage des omanischen Außenministers, er ist ja der Vermittler bei diesen indirekten Gesprächen, da lautete die Aussage for now, also für den Moment. Das heißt, komplett vom Tisch scheinen die noch nicht zu sein. Aber wir haben es ja gerade gehört, auch von den Kollegen in Israel, dass neue Angriffe angekündigt sind. Und es scheint so, dass die jetzt im Iran auch gerade wieder beginnen. Es ereilen uns tatsächlich hier minütlich neue Meldungen von verschiedenen Angriffen in verschiedenen Teilen des Landes. Ich schaue deswegen auch immer mal auf mein Telefon, weil immer neue Orte wieder reinkommen. Angefangen, wir haben es kurz im Beitrag schon gesehen, ein großes Gasfeld nahe des Persischen Golfs soll angegriffen worden sein. Es ist das größte weltweit bekannte Gasfeld. Es sieht aber auch so aus, dass jetzt der Luftalarm in Teheran, der Hauptstadt, wieder angeschlagen hat. In Isfahan, einer Millionenmetropole in Zentral-Iran. Und auf der Liste hier steht jetzt auch Tabriz und andere Orte. Wir bekommen Videos zugeschickt, die ganz klar laute Explosionen zeigen. Was da genau jetzt im Ziel, im Fokus steht, das kann ich gerade noch nicht beurteilen. Aber alles sieht danach aus, dass diese Eskalation hier weitergeht.
Vielen Dank, Katharina Willinger. Und Analysen und Hintergründe zur Lage in Nahost sehen Sie in einer Sondersendung bei Tagesschau 24 gleich im Anschluss. Bei tagesschau.de halten wir Sie mit einem Live-Blog auf dem Laufenden. Im US-Bundesstaat Minnesota hat es heute 2 Attentate auf Abgeordnete der Demokratischen Partei gegeben. Eine Politikerin und ihr Ehemann wurden getötet. Ein anderer Demokrat und seine Frau sind verletzt. Laut Polizei war es ein Täter in Uniform und mit einem Wagen, der ausgesehen habe wie ein Polizeiauto. Präsident Trump erklärte, solch grausame Gewalt werde in den USA nicht toleriert. Alle Tatbeteiligten würden mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt.
Großaufgebot der Polizei in einem Vorort von Minneapolis. Einer der beiden Tatorte ist weiträumig abgesperrt. Die Anwohner wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Der mutmaßliche Täter ist zu Fuß geflohen. Hunderte von Einsatzkräften suchen nach ihm. Minnesotas Gouverneur Tim Walz zeigt sich tief betroffen, spricht von einer unbeschreiblichen Tragödie. Dies war ein Akt der gezielten politischen Gewalt. Der friedliche Diskurs ist die Grundlage unserer Demokratie. Wir tragen unsere Differenzen nicht mit Gewalt oder mit vorgehaltener Waffe aus. Der demokratische Senator John Hoffman und dessen Ehefrau sind die ersten Opfer. Gegen 2 Uhr in der Nacht fallen in ihrem Wohnhaus mehrere Schüsse. Beide liegen zurzeit schwer verletzt im Krankenhaus. 1,5 Stunden nach der ersten Tat erschießt der Täter Melissa Hortman und deren Ehemann. Die Demokratin hatte sich in der Vergangenheit wiederholt für striktere Waffengesetze stark gemacht. Vor ihrem Haus wird der Verdächtige auf frischer Tat ertappt und liefert sich einen Schusswechsel mit der Polizei, ehe er entkommt. Er sei wie ein uniformierter Beamter gekleidet gewesen und habe ein Fahrzeug genutzt, das wie ein Streifenwagen ausgesehen habe, so die Polizei. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden wir ein Manifest mit Namen von zahlreichen Abgeordneten und Politikern. Wir haben Alarm geschlagen, um sie zu warnen und erforderlichenfalls für Sicherheit zu sorgen. Was genau das Motiv für die Taten gewesen sein könnte, ist noch unklar.
Österreich will seine Waffengesetze verschärfen als Konsequenz aus dem Amoklauf an einer Schule in Graz. Bundeskanzler Stocker sprach im ORF-Hörfunk von strengeren Regeln beim Waffenkauf und bei psychologischen Tests. Wer bislang eine Schrotflinte kaufen will, der muss 18 Jahre alt und EU-Bürger sein, sowie einen Wohnsitz in Österreich haben. Der Amokläufer besaß legal eine Schrotflinte und eine Pistole. Damit hatte er am Dienstag 10 Menschen erschossen und sich anschließend selbst getötet. 40 Jahre Schengen-Abkommen zur Reisefreiheit. Das wurde heute in Luxemburg gefeiert, auch auf dem Schiff, auf dem damals das Abkommen unterzeichnet wurde. Grenzkontrollen wurden damit schrittweise abgeschafft. Zunächst zwischen Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Heute sind es im sogenannten Schengen-Raum 29 Länder, zwischen denen das Reisen leichter werden sollte.
WDR 2. A2 Duisburg-Venlo am Grenzübergang Niederdorf hat sich bei der Ausreise ein 3 Kilometer langer Stau gebildet. Sie müssen mit einer Wartezeit von 30 Minuten rechnen.
Der Alltag Anfang der 80er. Stau und langes Warten an den europäischen Grenzen, vor allem in den Ferien. Doch das ändert sich, als im Juni 85 hier im luxemburgischen Schengen das Abkommen über den Abbau der Kontrollen unterzeichnet wird. Die Grundlage für die Reisefreiheit in Europa und einen gemeinsamen Binnenmarkt mit freiem Warenverkehr.
Auf allen Kontinenten werden wir beneidet um diese Schengen. Wir sind ja 29 Länder jetzt, wo man frei zirkulieren kann. Das ist das Prinzip. Deutschland ist Exportweltmeister geworden in dieser Zeit wegen Schengen, durch Schengen. Schengen hat unheimlich viel dazu beigetragen, dass der Export sich ausgebreitet hat.
Doch 40 Jahre nach der Unterzeichnung von Schengen sind die Grenzkontrollen wieder zurück. Immer mehr Länder wollen damit Migranten stoppen. Mittlerweile gibt es im Schengen-Raum mehr Binnengrenzen mit Kontrollen als ohne Kontrollen. Rechtlich sei das hochproblematisch, sagen Fachleute. Denn Grenzkontrollen dürfen eigentlich nur noch in strengen Ausnahmefällen und nur zeitlich befristet durchgeführt werden.
Also die dauerhafte Wiedereinführung von Grenzkontrollen ist illegal. Das heißt also, Mitgliedstaaten können nicht einfach so Grenzkontrollen dauerhaft wieder einführen, sondern sie müssen dann immer Situationsbewertungen durchführen und es muss immer verhältnismäßig sein.
Das hat auch das höchste europäische Gericht bestätigt. Die Praxis an den Grenzen sieht trotzdem anders aus. Es wird weiter kontrolliert.
Für jedes Kind einzeln zahlen, damit es einen Sitzplatz hat. Diese neue Sparmaßnahme der Deutschen Bahn sorgt seit Tagen für massive Kritik, heute auch von Bundesumweltminister Schneider. Völlig falsch abgebogen sei die Bahn da. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das sei wichtig für die Umwelt. Der Bahnkonzern hält trotz aller Kritik an den neuen Reservierungsgebühren fest. Es ist der alljährliche Höhepunkt für alle Fans der Royals. In London wurde der Geburtstag von König Charles mit der Militärparade Trooping the Colour gefeiert. Der König und seine Frau Camilla nahmen mit einer Kutsche an der Parade teil. Hunderte Soldaten, Musiker und Pferde waren dabei. Aber auch tausende Menschen, die einen Blick auf die Königsfamilie werfen wollten. König Charles hat eigentlich erst im November Geburtstag. Gefeiert wird aber wegen des Wetters immer im Juni. Im morgigen Finale der Handball-Champions League gibt es ein deutsches Duell. Der SC Magdeburg hat vor wenigen Minuten im Halbfinale Titelverteidiger FC Barcelona mit 31:30 geschlagen. Zuvor hatten die Füchse Berlin gegen den HBC Nantes klar mit 34:24 gewonnen.
Berlin jubelt über den Einzug ins Finale der Handball-Champions League. Gegen Nantes aus Frankreich setzen sich die Füchse zur Freude der eigenen Fans überaus deutlich durch. Von Beginn an führen die Hauptstädter, aber bereits nach 8 Minuten gibt's einen herben Dämpfer. Welthandballer Matthias Gitzel sieht die rote Karte für ein unglückliches, unbeabsichtigtes Foul am französischen Rechtsaußen. Aber auch ohne ihren Leistungsträger bauen die Berliner bis kurz vor der Pause die Führung aus. Lasse Andersson, Halbzeitstand 18:12. In Hälfte 2 wächst der Vorsprung kontinuierlich und Berlins Keeper Milosavljev über sich hinaus trägt mit 15 Paraden zum Erfolg der Füchse bei, die gegen den französischen Topclub am Ende mit 34:24 gewinnen. Berlins Finalgegner heißt Magdeburg. Der Champions League-Sieger von 2023 bezwingt den FC Barcelona in einer spannenden Partie mit 31:30. Das Team aus Sachsen-Anhalt kämpfte sich nach einem 4-Tore-Rückstand wieder heran. Somit kommt es morgen zu einem rein deutschen Finale.
Die Lottozahlen. 3, 19, 24, 28, 30, 39, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und hier nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 15. Juni.
Von Westen sorgt ein Tief für teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter. Es bestehen entsprechende Warnungen des deutschen Wetterdienstes. Heute Nacht gibt's in den westlichen Landesteilen regional Starkregen. Anfangs sind auch Hagel und schwere Sturmböen möglich. Im Osten und Südosten dagegen klar und trocken. Morgen ziehen Schauer und Gewitter Richtung Osten und haben weiterhin Unwetterpotenzial. Aber im Nordwesten und Westen wird es später wieder freundlicher. In der Mitte und im Südwesten heute Nacht tropisch warm. Im Osten und Südosten zum Teil nur etwas über 10 Grad. Morgen auf den Nordseeinseln knapp unter 20, im Osten dagegen noch mal etwas über 30 Grad. Die neue Woche beginnt mit Sonne und Wolken weitgehend trocken und die Hitze hat erstmal ein Ende. In den folgenden Tagen geht es meist ruhig, aber langsam auch wieder wärmer weiter.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Heute mit Tanja Sluka aus dem Studio von BR24 in München. Seit gestern früh greift Israel Ziele im Iran an. Im Visier sind Atom- und Militäranlagen des Landes, aber auch die Hauptstadt Teheran. Und auch der Iran beschießt immer wieder Ziele in Israel. In beiden Staaten wurden Menschen getötet oder verletzt. In Israel ist von 3 Toten die Rede. Im Iran sollen es knapp 100 sein, unter ihnen auch einige iranische Atomwissenschaftler. Weil der Iran auch Wohngebiete beschießt, hat Israels Verteidigungsminister Katz Vergeltung angekündigt und gesagt, Teheran werde brennen. Wie die Situation in Israel zurzeit ist, das hat meine Kollegin Linda Sundmäker mit unserer Korrespondentin Bettina Meyer in Tel Aviv besprochen.
Der Tag ist doch relativ ruhig gewesen. Man konnte so ein bisschen durchschnaufen, aber die Anspannung ist deutlich zu spüren. Die Sicherheitsanweisungen der Behörden hier, die ist etwas gelockert worden. Man soll sich jetzt in der Nähe der Bunker aufhalten. Also nach der vergangenen Nacht, wo wir hier mehrere Angriffswellen erlebt haben und wirklich auch die Nacht im Bunker verbracht haben, kann man zumindest mal wieder den blauen Himmel sehen. Das ist was Gutes, aber wir wissen, dass auch möglicherweise weitere Vergeltungsschläge drohen. Wir haben jetzt auch gehört, dass Israel weiter im Iran Angriffe fliegt und es wurde ja auch jetzt deutlich gesagt, dass es eine Art Luftkorridor gibt nach Teheran, wo jetzt Kampfflugzeuge direkt über Teheran sein können und eben dort auch gezielte angreifen können, also eine direkte Drohung gegenüber auch der Regimespitze dort.
Was ist denn eigentlich das erklärte Ziel Israels im Iran? Denn offenbar sind es ja nicht nur die Atomanlagen. Sie haben ja auch gerade davon gesprochen, dass offenbar weitere Angriffe auf Teheran geplant sind.
Ja, das Ziel, das hatte Benjamin Netanyahu sehr deutlich in seiner Videobotschaft gestern nochmal klargestellt. Das sind vor allem die Atomanlagen, die werden auch weiter angegriffen. Aber es ist auch die Führungsspitze des Militärs und auch Wissenschaftler, Atomwissenschaftler im Speziellen. Aber jetzt eben auch die Drohung gegenüber der Regimespitze ganz direkt. Netanyahu hat gerade noch einmal eine neue Botschaft verkündet hier und das am Schabbat, wo er sich normalerweise nicht äußert. Er feiert im Grunde jetzt diesen Korridor nach Teheran als Erfolg. Er sagt, wir haben den Weg nach Teheran geebnet. In Kürze werden Sie israelische Kampfjets am Himmel dort sehen. Wir werden jede Stelle des Ayatollah-Regimes angreifen. Und was bis jetzt dort gefühlt wurde, soll nichts im Vergleich sein dazu, was in den nächsten Tagen noch kommen wird. Also das ist eine deutliche Drohung. Und das heißt, dass sich hier alles nochmal zuspitzen kann.
Sie sagen auch, die iranische Führung ist im Visier. Will man denn so einen Regimewechsel in Teheran erzwingen?
Das ist natürlich ein sehr verlockendes Ziel für Netanyahu, den ich heute auch gehört habe, dass er sich an die iranische Bevölkerung gewandt hat und auch zum Aufstand aufgerufen hat dort. Man hofft, dass es gelingen könnte, tatsächlich so eine innere Revolution auszulösen. Dann wäre man das Problem auch los, dass es denn nicht so ganz einfach ist für Israel, jetzt komplett auch zum Beispiel die Atomanlagen auszuschalten. Das sagen hier auch viele Experten. Das könnte eigentlich nur mit der Zusammenarbeit der USA gelingen, die auch dazu die richtigen Bomben hätten, um zum Beispiel in solche Tiefen zu kommen, wo die Urananreicherungsanlagen irgendwelchen tiefen Bergen sind. Und insofern sieht man hier auf der einen Seite Drohungen, aber man sieht auch, dass wirklich weiter angegriffen wird. Und jetzt könnte es auch noch sein, da wir gehört haben, dass Katz gesagt hat, Teheran wird brennen, dass dann auch die Ölfelder angegriffen werden.
Darauf wollte ich nochmal zu sprechen kommen, auf die Aussage des israelischen Verteidigungsministers. Erwartet denn Israel, dass der Iran einfach stillhält, während Israel bei seinen Angriffen eben ja auch zivile Ziele trifft?
Sicher nicht. Also das ist auch Kampfrhetorik, kann man sagen. Aber man versucht natürlich zu drohen und das gehört einfach dazu. Das haben wir bei anderen Konflikten ja auch gesehen. Es ist halt so, dass Israel definitiv nicht will, dass hier weiter zivile Ziele angegriffen werden. Man selber betont, man würde die Atomanlagen und nicht die Bevölkerung angreifen. Das gehört natürlich auch zum Schachspiel dazu.
Informationen und Einschätzungen von Bettina Meyer aus Tel Aviv zur Lage in Israel. Das Gespräch führte Linda Sundmecker. Pflegeeltern händeringend gesucht. Immer wieder müssen Jugendämter Kinder und Jugendlichen in akuten Notsituationen helfen und sie aus ihren Familien herausnehmen. Etwa wenn Kinder vernachlässigt oder misshandelt werden. Dann braucht es schnell eine alternative Betreuungsmöglichkeit. Die Suche danach ist eine Aufgabe der Sozialpädagogin Tanja Heinzmann vom Caritas Kinderdorf im oberbayerischen Irschenberg. Sie vermittelt Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre an Pflegefamilien auf Zeit. Die kümmern sich dann so lange um ihre Schützlinge, bis eine langfristige Unterbringungsmöglichkeit gefunden wurde. Iris Zakiridis hat die Sozialpädagogin begleitet.
Tanja Heinzmann steigt ins Auto und fährt los. Sie hat gleich einen Termin mit einer Pflegefamilie. Die Sozialpädagogin, Ende 50, sportlich mit grauer Kurzhaarfrisur, ist in Oberbayern unterwegs. Sie kümmert sich um Kinder, die aus ihren Familien herausgenommen werden, weil das Kindswohl gefährdet ist. Sie arbeitet beim Fachdienst in Obhutnahme und Bereitschaftspflege beim Caritas Kinderdorf Irschenberg.
Eine Familie bekommt ganz viele ambulante Hilfen erstmal vom Jugendamt. Und wenn dann Kinder wirklich rausgenommen werden müssen, dann ist wirklich vieles passiert, nämlich anhaltende Gewalt oder aktuelle Gewalt.
Wenn die Jugendämter aus Oberbayern bei ihr anrufen, dann versucht Tanja Heinzmann, die Kinder an Pflegeeltern in Bereitschaft zu vermitteln. Vorausgesetzt, sie hat gerade eine Familie zur Verfügung. Diese nimmt das Kind dann nur für eine begrenzte Zeit, solange bis seine Zukunftsperspektiven abgeklärt sind, also wo das Kind auf Dauer leben wird. Lea und Florian sind solche Pflegeeltern in Bereitschaft.
Hallo, hallo.
Lea und Florian haben Lukas bei sich. Der Säugling schaut wach und freundlich mit seinen hellblauen Augen seine Pflegeeltern an. Er heißt eigentlich anders und ist im Februar geboren. Wenige Tage danach ist er zu ihnen gekommen. Wenn man ihn so lächeln sieht, kann man eigentlich gar nicht glauben, dass seine leibliche Mutter nichts von ihm wissen will. Hat sie sich mal nach ihrem Sohn erkundigt?
Der Lukas darf seine Mama ja sehen, aber wir haben noch keinerlei Nachfrage bekommen, dass wir uns mit ihr treffen.
Es ist ja doch was anderes wie eigenes Kind. Die Kinder, die haben ja nichts verbrochen im Leben. Deswegen jeder hat einen Neustart verdient oder einen guten Start verdient.
Das junge Paar hat noch keine gemeinsamen Kinder. Florian ist im Online-Marketing tätig. Lea arbeitet als Kinderkrankenschwester. 11 Pflegefamilien betreut Tanja Heinzmann derzeit. Jedes Kind hat ein anderes schweres Schicksal. Wie hält sie das aus?
Ich habe meinen Fokus auf den Positiven, dass wir einfach diesen Kindern eine gute Zeit ermöglichen, einen guten Start.
Etwa 70 Euro pro Tag als Aufwandsentschädigung erhalten die Betreuungspersonen dafür, dass sie dem Kind ein Zuhause bieten. Wer sich für eine Bereitschaftspflege interessiert, der wird erstmal einem aufwendigen Prüfverfahren unterzogen. Bis zu 1,5 Jahren oder bei Bedarf auch länger bleiben die Kinder und Jugendlichen bei den Pflegefamilien. Der Fachdienst ist händeringend auf der Suche. Doch nicht jeder ist geeignet für die Pflege auf Zeit. Manche kommen nicht damit zurecht, dass sie das Kind dann wieder abgeben müssen. Oder es gibt noch andere Schwierigkeiten. Wie lange Lukas bei Lea und Florian bleiben wird, ist noch unklar. Theoretisch könnte er zu seiner Mutter zurückkehren, doch das ist im Augenblick utopisch. Für ein Heim ist er noch zu klein. Lea und Florian werden so lange für Lukas da sein, bis ihn eine liebevolle Dauerpflegefamilie aufnehmen wird.
Familie auf Zeit, Pflegeeltern in Bereitschaft gesucht. Ein Bericht von Iris Zakaridis war das.
Der ARD-Infoabend. Sport.
Mit Julian Ignatowitsch. Das war Drama pur gerade beim Handball-Champions-League-Halbfinale zwischen dem SC Magdeburg und dem FC Barcelona. Das Siegtor in allerletzter Sekunde für die Magdeburger, die in der Schlussminute einen Rückstand drehen und damit das Traumfinale aus deutscher Sicht gegen die Füchse Berlin perfekt machen. Tabea Kunze berichtet.
Das deutsche Finale in der Handball-Champions-League. Es ist perfekt. Was für ein großer Sieg
des SC Magdeburg in diesem Halbfinale von Köln. Der deutsche Vizemeister schlägt den Titelverteidiger, den Rekordsieger, den FC Barcelona mit 31:30. Die Entscheidung fiel nur Sekunden vor Schluss. Tim Hornke, der Rechtsaußen, mit dem entscheidenden Tor in einem umkämpften Spiel. Die Magdeburger lagen in der ersten Hälfte zwischenzeitlich mit 4 Toren hinten. Zur Pause kämpften sie sich auf 18:18 unentschieden heran. Erst in der zweiten Hälfte konnten sie zum ersten Mal in Führung gehen. Angeführt von einem starken Omar Ingi Magnusson, bester Werfer der Magdeburger, die jetzt morgen im Finale auf die Füchse Berlin treffen.
Die Füchse Berlin haben bei ihrem Halbfinale davor auf Drama verzichtet und gegen Nantes souverän mit 34:24 gewonnen, obwohl ihr bester Spieler Matthias Gitzel früh mit einer roten Karte vom Platz musste. Das hat auch Berlins Sportvorstand Stefan Kretschmer beeindruckt.
In welcher Art und Weise jeder, der Verantwortung übernommen hat, hat abgeliefert heute, das war schon stark. Und das gibt uns wahrscheinlich noch mehr Selbstvertrauen, weil wir wieder mit so ein paar Stereotypen aufgeräumt haben. Wir sind nicht nur Matthias Gitzel, wir können auch nach einem Gewinn eines Titels den Kopf oben behalten und fokussiert spielen. Also wir liefern gerade.
Deutsch-deutsches Finale SC Magdeburg gegen Füchse Berlin morgen um 18 Uhr in Köln. Finale heißt es auch für zwei deutsche Tennisspieler. Zum einen Alexander Zverev. Die deutsche Nummer 1 hat in Stuttgart beim ersten Rasenturnier der Saison das Endspiel erreicht, musste aber kämpfen. Stefan Sander.
Er machte es lange spannend. Am Ende konnte er das Spiel gegen seinen Gegner Ben Shelton aber für sich entscheiden. Im ersten Satz ging es für Alexander Zverev direkt ins Tiebreak. Dort hatte er 3 Satzbälle, die er aus der Hand gab, bevor er den ersten Satz dann endlich für sich entscheiden konnte. Im zweiten Satz ging es wieder in das Tiebreak. Diesmal machte er es aber nicht so spannend. Mit einem 7:1 brachte er es nach Hause. Am Sonntag spielt er jetzt das Finale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz.
Und die andere deutsche Tennisspielerin, die morgen ein Finale spielt, die hat wahrscheinlich nicht mal selber damit gerechnet. Tatjana Maria. Beim Rasenturnier in London, Vorbereitung auf Wimbledon, setzt die 37-jährige Tennismama ihren sensationellen Siegeszug fort, hat heute die klar favorisierte Australian Open-Gewinnerin Madison Keys besiegt mit 6:3 und 7:6. Und Maria zeigt mal wieder, wie gut sie auf dem schnellen Rasenbelag ist. Hut ab! Olympia-Feeling im Norden von München. Auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück sind in dieser Woche die besten Schützen aus der ganzen Welt zu Gast. Es gab einige deutsche Medaillen, auch heute wieder. Erich Wartusch.
Sie fielen sich in die Arme. Dieser Abschluss tat noch einmal richtig gut. Doreen Wennekamp und Christian Reitz haben im letzten Wettbewerb dieses Weltcups geglänzt. Im Team-Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole gewannen die beiden das Duell um Platz 3 gegen die serbischen Olympiasieger Sorana Arunovic und Damir Mikic mit 17:13. Dabei musste Christian Reitz häufiger die schwächeren Schüsse seiner Partnerin kompensieren.
Man hat es ja gesehen, es ging ja eigentlich die ganze Zeit immer hin und her. Dann hatte der andere mal eine gute Phase, dann hatten die Serben mal wieder eine bessere Phase. Also dass es jetzt natürlich zum Schluss für Bronze gereicht hat, umso schöner. Das ist jetzt nochmal ein schöner Abschluss für den Weltcup und kann man jetzt so stehen lassen.
Damit holten die deutschen Athleten bei diesem Gewehr- und Pistolen-Weltcup in der Heimat insgesamt 4 Medaillen, nachdem sie vor einem Jahr bei Olympia in Paris leer ausgegangen waren. Vor allem Christian Reitz überzeugte mit einem 3. Platz in der Luftpistole. Ausgerechnet in seiner Spezialdisziplin Schnellfeuerpistole schaffte es der Regensburger nicht ins Finale. Hier sprangen dafür Florian Peter und völlig überraschend Emanuel Müller als 2. und 3. in die Bresche. Der Formaufbau Richtung WM im November in Kairo stimmt also.
Mascha Ballhaus hat für das deutsche Judo-Team bei der Weltmeisterschaft in Budapest die 1. Medaille erkämpft. Die 24-Jährige setzte sich im kleinen Finale der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm gegen die Japanerin Kisumi Omori durch und holte Bronze. Und auch Fußball wird schon wieder gespielt. Die deutsche U19-Nationalmannschaft bestreitet jetzt gerade ihr erstes Spiel bei der Europameisterschaft gegen die Niederlande. Aktuell steht es nach 68 gespielten Minuten 0:1 aus deutscher Sicht. Und heute Nacht beginnt dann die Fußball-Club-WM in den USA um 2 Uhr unserer Zeit mit der Partie Inter-Miami gegen Al-Ahli aus Ägypten. Der FC Bayern spielt morgen um 18 Uhr unserer Zeit gegen den neuseeländischen Meister Auckland City und Borussia Dortmund dann am Dienstag gegen das brasilianische Team Fluminense Rio de Janeiro.
Der ARD-Infoabend.
Nachrichten.
20.30 Uhr, die Nachrichten von BR24 mit Gudrun Skupin. Teheran. Seit dem Beginn der israelischen Großoffensive sind im Iran nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 800 Menschen verletzt worden. Zuvor war außerdem die Rede von knapp 100 Toten. Auf israelischer Seite wurden mindestens 3 Tote und etwa 70 Verletzte gemeldet. Auch am Nachmittag gingen die Attacken weiter. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete von massiven Angriffen auf große Öl- und Gasfelder des Landes. Israel teilte zudem mit, man habe die Lufthoheit über den Westen des Iran bis in die Hauptstadt Teheran erlangt. Moskau. Kreml-Chef Putin und US-Präsident Trump haben nach Informationen russischer Staatsmedien erneut telefoniert. Im Mittelpunkt des Gesprächs soll die Eskalation im Nahen Osten gestanden haben. Daneben soll es aber auch um den Ukraine-Krieg gegangen sein. Putin sagte Trump den Angaben zufolge, dass Russland bereit sei, die Verhandlungen über eine Waffenruhe mit der Ukraine nach dem 22. Juni fortzusetzen. Brooklyn Park. Im US-Bundesstaat Minnesota hat es ein politisches Attentat gegeben. Dort sind die demokratische Abgeordnete Hortman und ihr Ehemann in ihrem Haus in Brooklyn Park erschossen worden. In einer nahegelegenen Stadt wurden außerdem der demokratische Parlamentarier Hoffman und seine Ehefrau niedergeschossen, wie die Polizei bekannt gab. Beide überlebten die Attacke, jedoch verletzt. Die Behörden vermuten in beiden Fällen denselben Täter. Er konnte fliehen. Berlin. In der schwarz-roten Koalition wird weiter über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. Unionsfraktionschef Spahn sagte in einem Interview, dass der Bundeswehr bis zu 60.000 Kräfte fehlen. Falls diese nicht freiwillig gewonnen würden, so der CDU-Politiker, werde man dafür die Wehrpflicht brauchen. Die SPD äußerte sich zurückhaltend. Verteidigungsexperte Drossmann sagte, wer allein auf Zwang setze, mache es sich zu leicht. Wien. Die Regenbogenparade in der österreichischen Hauptstadt ist heuer unter dem Eindruck des Amoklaufs von Graz gestanden. Schweigend zogen zehntausende Menschen vom Rathaus zum Parlament. Am Anfang des Zuges wurde ein schwarzes Transparent mit den Worten »Unsere Herzen sind in Graz« getragen. Nach dem Schweigemarsch ging die Veranstaltung wie gewohnt weiter. Beim Amoklauf in Graz hatte ein 21-Jähriger am Dienstag 10 Menschen getötet. Das Wetter in Deutschland, in der Nacht im Westen und Nordwesten gebietsweise Schauer und Gewitter, 21 bis 12 Grad. Tagsüber im Osten und Südosten zunächst Sonne, später auch hier verbreitet Schauer und Gewitter. Im Westen und Nordwesten wieder freundlicher, 19 bis 33 Grad. Die Zeit 20.33 Uhr. Der ARD-Infoabend.
Mit Tanja Sluka heute aus dem Studio von BR24 in München. Bodybuilder, Terminator, Gouverneur. Die Karriere von Arnold Schwarzenegger ist so vielseitig und ungewöhnlich wie er selbst. In dieser Staffel von Die Entscheidung beleuchten wir die Entscheidung des Hollywood-Stars, ausgerechnet in die Politik zu gehen. Wie schaffte es ein Österreicher an die Spitze eines US-Staates? Und warum kann seine Biografie dabei helfen, die aktuellen Machtspiele in der Weltpolitik ein Stück weit besser zu verstehen? In dieser Folge gehen wir zurück zu den Anfängen Schwarzeneggers und dabei kommt ein früherer Freund von ihm zu Wort.
USA, Anfang der 2000er Jahre. Zwei Freunde sitzen zusammen. Der eine erzählt dem anderen, dass er vorhat, sein Leben radikal zu ändern.
Ich habe ihn gefragt, warum, Arnold? Du bist der beste Sportler gewesen der Welt, du bist der beste Bodybuilder gewesen. Du bist nicht der beste Schauspieler, das weiß er. Er sagt, es gibt Charakterschauspieler, die haben ein Vielfaches besser.
Weil Arnold, der wirkt auf der Leinwand oft so ein bisschen hölzern, hat einen starken Dialekt.
Aber er hat es trotzdem geschafft, mit seinen Filmen der bestbezahlteste Schauspieler und hat sich durch die Terminator, eine Kultfigur, I'll be back und Hasta la vista, Baby, das sprechen die Kids an den Schulen in Amerika. Ich meine, über das braucht man nicht mehr diskutieren. Das ist undiskutabel. Und ich habe ihn dann gefragt, warum? Das kann ich nicht nachvollziehen. Und er hat gesagt, ja, er braucht eine Challenge.
Arnold Schwarzenegger, der Terminator, geht in die Politik. Um diese Entscheidung geht es in dieser Staffel, weil diese Entscheidung prägt uns mehr, als wir denken. Und damit hallo zu einer neuen Staffel von Die Entscheidung. Ich bin Christine Auerbach, eure Host, und mir gegenüber sitzt Linus Lühring, unser Reporter.
Hallo.
Warum sind Männer, die einen auf stark machen, in der Weltpolitik gerade so gefragt wie lange nicht mehr?
Wladimir Putin, der sitzt oben ohne auf dem Pferd und überfällt die Ukraine.
Donald Trump prahlt damit, dass er Frauen bekrapscht, alles und jeden mit Zöllen überzieht und die USA in völliges Chaos stürzt.
Oder der argentinische Präsident Milei, der im Wahlkampf eine Kettensäge schwingt, weil er verspricht, ich säge die Ausgaben des Staates radikal ab.
Mein Land zuerst, Gemetzel statt Kompromisse und Freund oder Feind, mehr gibt's nicht. Also an vielen Staatsspitzen herrscht im Moment ein Männlichkeitsideal, das eher so ein Ideal aus einem Actionfilm ist.
Und dazu passt ein Lebensgefühl, was sich so im Windschatten dieser Politik entwickelt hat. Pumpen, Kraftsport, Muskeln aufbauen, das alles ist so beliebt wie lange nicht mehr. Die Frage ist, wo kommt das her? Und muss das in der Politik automatisch destruktiv sein und zu Hass, Gewalt und Intoleranz führen?
Um das zu verstehen, kann man jetzt 1000 wissenschaftliche Artikel und Analysen lesen.
Oder man schaut sich einfach den Lebensweg von Arnold Schwarzenegger an.
Er ist der Bodybuilder, er ist der Terminator, er ist Conan der Barbar. Und als er vor gut 20 Jahren auch noch in die Politik geht, da verspricht er das Gleiche wie die Strongman in Anführungszeichen von heute. Er sagt, ich räume als Gouverneur mit dem Saustall in Kalifornien auf.
Wir werden Menschen hören, die sagen, Arnold Schwarzeneggers Entscheidung, damals in die Politik zu gehen, die erleichtert den Weg für jemanden wie Donald Trump.
Das ist Folge 1. Die Anfänge von Pumpen und Politik. Und um zu verstehen, wie Arnold Schwarzenegger tickt, da braucht es Josef Kagerbauer.
Dann starten wir los, oder?
Genau, gerne.
Josef Kagerbauer ist ein Kumpel von Arnold Schwarzenegger. Wie die beiden Freunde geworden sind, das ist eine Geschichte, die die allermeisten von euch nicht kennen dürften. Und sie ist eine großartige und sehr typische Geschichte dafür, wie Schwarzenegger durchs Leben geht. Für mich ist Josef Kagerbauer auch so ein bisschen der Arnold Schwarzenegger aus dem Bayerischen Wald, weil die Lebenswege von den beiden, die sind sich einfach zu ähnlich, zumindest am Anfang. Josef Kagerbauer, der kommt aus einem Ort im Bayerischen Wald, aus Bodenmais, bekannt für das Herstellen von Produkten aus Glas. Also Weingläser, Sektgläser, Glasbausteine für Fenster, alles was irgendwie aus Glas ist, dafür ist diese Region bekannt. Und der Lebensweg von Josef Kagerbauer, der ist vorgezeichnet. Er wird in der Glashütte der Familie mitarbeiten. Das ist irgendwie klar. Geboren ist er 1961.
Arnold Schwarzenegger, der kommt aus einem kleinen Dorf in der Steiermark. Tal heißt das. Das liegt in der Nähe von Graz. Das ist eine der größten Städte in Österreich. Er macht dann nach der Hauptschule eine kaufmännische Ausbildung in einem Baustoffhandel. Das heißt, er liefert Bauplatten zu den Kunden, verwaltet das Lager, macht Abrechnungen und er verkauft im Laden sowas wie Linoleum, Schrauben, Bodenputzmittel. Geboren ist er 1947. Er ist also 14 Jahre älter als Josef Kagerbauer.
Und beide entdecken dann als Jugendliche diesen, ja, damals noch recht neuen Sport für sich.
Und dann gab es so eine Muckibude auf unserem Weg zum Spielplatz. Und da bin ich immer vorbeigegangen. Und das war so richtig noch so eine Eisen, also wir sagen Muckibude, also wirklich nur so eine Eisenhütte. War in den 70er Jahren, ne?
Muckibude habe ich lange nicht mehr gehört.
Die Muckibude, genau. Also so Fitnessstudios, wie wir sie heute kennen. Keine Ahnung, 3 Etagen, Laufbänder, Hantelbänke, riesiger Wellnessbereich. Das gibt's damals natürlich noch nicht. In Bodenmais und in Tal, da fährt man Ski, Langlauf oder spielt noch Fußball. Und die paar Leute, die damals ihren Body trainieren wollen, die sind einfach Exoten. Die Exoten aus der Muckibude. Irgendwie anziehend, aber auch irgendwie komisch.
Wir sind dann immer, haben zum Fenster reingeschaut. Und dann haben die da geschwitzt und das Eisen. Wir haben auch Angst gehabt. Also wir haben uns immer nur so reingespitzt und da lagen auf dem Fenstersims so amerikanische Muscle Magazines. Und dann haben wir so auf die Muscle Magazines, da waren da die eingehüllten Bodybuilder von der 70er Jahre. Das war so ein Key Fact. Also es hat mich nicht mehr losgelassen in meinen Gedanken. so Muskeln kann man so Muskeln und das will ich auch mal haben, so.
Bei Arnold Schwarzenegger, da passiert das Gleiche, nur eben gut 14 Jahre früher. In den Sommerferien, da freundet er sich dann mit halbstarken Posern am Thaler See an. Das sind ein bisschen ältere Jungs, die ringen da im Sommer am See, die boxen, machen Klimmzüge und die wollen vor allem Mädels beeindrucken.
Klar.
Da macht der Teenager Arnold mit und er merkt dann, boah, ich bin echt gut, ich bin richtig gut. Und er merkt auch, dieser Sport, dieses Bodybuilding, das könnte meine Karte sein, meine Fahrkarte raus aus diesem engen, kleinen Dorf. Wir haben ein Interview mit Arnold Schwarzenegger vom Anfang seiner Karriere gefunden in unserem Archiv. Und da beschreibt er das so.
Jedes Kind hat die Träume, dass man reich wird, dass man berühmt wird, dass man früher oder später mal nach Amerika geht und so. Nur war bei mir der Drang viel größer als bei anderen Kindern.
Amerika. Arnold Schwarzenegger, der weiß schon als Kind, ich will dahin.
Und ich habe dann natürlich ganz wie wahnsinnig angefangen mit dem Training. 4-5 Stunden täglich. Und meine Eltern haben natürlich geglaubt, dass ich total verrückt bin, weil Bodybuilding war zu der Zeit nicht wirklich so bekannt oder beliebt in Österreich.
Also beide, Josef Kagerbauer und Arnold Schwarzenegger, beschließen, sie müssen raus aus ihren kleinen Orten. Schwarzenegger ist da 19 Jahre alt, Kagerbauer ist 23 und beide gehen nach München.
Also wirklich paralleler Lebensweg. Arnold Schwarzenegger, der kommt 1966 in München an.
Kagerbauer, bisschen später, 1985. Sie sind also nicht zur gleichen Zeit dort. Aber beide haben das gleiche Ziel. Sie wollen Bodybuilding-Weltmeister werden. Und es gibt noch was gemeinsam. Beide haben absolut keine Kohle, als sie in München anfangen. Deshalb, Josef Kagerbauer fängt an, in einem Fitnessstudio in München zu arbeiten. Klar, wo auch sonst.
Und muss ich noch sagen, dass auch Arnold Schwarzenegger damals, fast 20 Jahre vor Josef Kagerbauer in München, auch in einem Fitnessstudio gearbeitet hat.
Im Solarium-Raum habe ich geschlafen, Matratze rausgezogen, geschlafen, in der Früh Matratze wieder rein. Habe ich natürlich alles, der Arnold hat es genauso gemacht. Nicht? Der war auch in München, hat auch im Studio geschlafen, hat auch keine Wohnung gehabt anfangs. So, ich bin jetzt wie Arnold und habe alles hinter mir gelassen und mache jetzt meinen Weg als Bodybuilder.
Als Josef Kagerbauer in München ankommt, da hat Arnold Schwarzenegger den Weg schon längst gemacht. Also als Kagerbauer Mitte der 80er anfängt, da die Sauna zu putzen in München, da ist Arni schon längst auf dem Weg zum Star.
Ja, weil Arnold Schwarzenegger, der ist da schon lange in die USA ausgewandert. Also sein Traum, der wird wahr. In den USA ist damals Bodybuilding schon viel, viel größer als in Europa. Die Trainingsmöglichkeiten sind viel besser.
Er ist damals noch lang nicht dieser Mr. Universum mit diesem riesigen Bizeps. Er ist erstmal noch nur dieser talentierte, starke, junge Typ aus Österreich mit dieser riesigen, auftrainierten Brust. Und die Leute denken, naja, aus dem könnte vielleicht was werden.
Weil eins, das ist schon, würde ich sagen, sehr austrainiert bei Arnold Schwarzenegger. Das ist nämlich sein Ego.
Ich zeige mich genauso, wie ich bin, mit dem österreichischen Charme und Humor. Und es schlägt in Amerika sehr gut ein.
Der Charme, das ist echt mein Lieblingssatz von ihm.
Ja, dieser Akzent, das ist einfach was, das Arnold Schwarzenegger ausmacht. Auch später übrigens als Politiker. Aber Arnold, der macht das einfach zu seinem Markenzeichen. Er ist einfach der Junge mit diesem unverwechselbaren Akzent. Und als Bodybuilder, da bekommt er dann den Spitznamen The Austrian Oak, die österreichische Eiche. Weil er in den USA bald einfach alles doppelt und dreifach gewinnt, was man in dieser Bodybuilding-Wettkampfwelt gewinnen kann. Also er wird 5-mal Mr. Universe und 7-mal Mr. Olympia. Sein Armumfang, Achtung, mehr als 0,5 Meter. Und der Brustumfang fast 1,5 Meter.
Ja, es passt, Austrian Oak, die Eiche.
Absolut, und das kommt in den USA mega an. Also der Erfolg und auch die Liebe der Amerikaner, die fliegen ihm einfach zu.
Er ist schon auch ein Macho von Anfang an. Mhm. Er ist dieser Sonny Boy und er ist einfach auch sportnarrisch, sportverrückt.
Aber Arnold, der ist von Anfang an auch ein super guter Geschäftsmann. Arnold Schwarzenegger, der denkt noch viel weiter als nur daran, mit seinen Muskeln Geld zu verdienen. Er startet nämlich auch einen Versandhandel für Bodybuilding-Produkte. Damit der läuft, muss dieses Bodybuilding aber wirklich endgültig raus aus der Nische, in der der Sport schon immer noch ist. Und das geht Arnold Schwarzenegger generalstabsmäßig an.
Es ist ja alles Supply und Demand. Wenn aber kein Demand vorhanden ist, wenn kein Verlangen vorhanden ist, dann brauche ich gar nicht anfangen mit dem Geschäft. Also bin ich raus, ich war der erste Bodybuilder, was ein Publicity Agent angestellt hat und bezahlt hat monatlich.
Also Arnold Schwarzenegger, der zieht dann durch die wichtigen Talkshows und Zeitschriften und Arnold Schwarzenegger schafft es nach und nach, diesen Sport immer massentauglicher zu machen. Und dabei hat er immer auch einen flotten Spruch parat.
Dann habe ich auch davon geredet, a pump is better than coming. Dann haben die gesagt, ah, wenn das Aufpumpen von Muskelbasis wie Sex, dann muss ich sowieso probieren.
Also, er ist die perfekte Werbemaschine für sich selbst, oder? Und auch für das, was er gerade bewerben will. Und das wird einfach ideal für alle Teile seiner Karriere werden, auch für die Politik später.
Und das unterschätzt man so ein bisschen, wenn man nur auf die Muskeln, nur auf den Bizeps und eben auch seinen Akzent auch schaut. Und Arnold Schwarzenegger, der macht noch was. Er legt das Geld, was er verdient mit seiner Bodybuilding-Karriere zum Beispiel, in Immobilien an. Und das macht ihn zum Millionär, noch bevor er auch nur einen Fuß nach Hollywood setzt.
Also er kommt mit einer Sporttasche 1968 da an und ja, roundabout 10, 15 Jahre später ist er Millionär. Also er ist eines der Paradebeispiele für diesen American Dream.
Und Anfang der 80er, da hat er dann als Bodybuilder wirklich alles gewonnen, was es irgendwie zu gewinnen gibt. Keiner kann ihn mehr wirklich schlagen und dann wird Arnold Schwarzenegger langweilig. Er braucht eine neue Challenge und Hollywood, das soll jetzt der nächste Step für ihn sein. Und das klappt auch. Conan der Barbar, das ist sein erster Film. Zwei Jahre später, 1984, da kennen ihn dann alle, weil da kommt der erste Terminator raus. Das ist sein Durchbruch als Schauspieler und der Terminator, das ist auch die Rolle seines Lebens.
Bis heute.
Bis heute. Deswegen würde ich sagen, wir lehnen uns mal zurück, holen Popcorn raus. Hier ist der Terminator.
Nice night for a walk. Nothing clean, right. Your clothes. Give them to me. Now. The 12-gauge autoloader. The 45 long slide with laser sighting. Phased plasma rifle in the 40-watt range.
Ist auch so viel Uzi besser als auf Millimeter. Deutsch.
Ja, mega, total.
All. Wrong. Sarah Connor?
Yes.
Get out. I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please?
No.
Where is she? I'll be back. Fuck you, asshole.
So. Und das waren die wichtigsten Sätze, die der Terminator im ganzen ersten Film sagt. Das ist knapp eine Minute Text in einer Stunde 47, die der ganze Film lang ist. Dazu muss man sich noch diesen starren Gesichtsausdruck, die Muskeln vorstellen. Die hat Schwarzenegger sowieso.
Ja.
Fertig ist die Kultfigur. Und das Konzept funktioniert. Arnold Schwarzenegger, der wird dann zu einem der bestbezahlten Schauspieler in Hollywood in den 80er und 90er Jahren. Und das ist tatsächlich völlig verrückt.
In den Jahren danach geht's für Schwarzenegger eigentlich nur bergauf. Er wird ja auch Amerikaner. Also 1983 bekommt er die Staatsbürgerschaft. Und das ist ein Meilenstein für ihn. Er wollte ja immer in die USA. Das war sein Traumland. Und er sagt dann auch den Satz, becoming an American is like becoming a member of the winning team. Also er gehört jetzt zum Winning Team.
Das verkörpert er und es geht noch ein Stück weiter. Drei Jahre nachdem er Amerikaner wird, geht's noch ein Stückchen mehr in Richtung Amerikaner werden. Da heiratet Arnold Schwarzenegger nämlich und nicht irgendwen, sondern Maria Shriver. Der Name sagt einem erstmal nichts, aber es ist wichtig zu wissen, dass Maria Shriver aus dem Kennedy-Clan kommt. Also dieser politischsten Familie in den USA. Sie ist, Maria Shriver, ist die Nichte von John F. Kennedy, dieser Ikone.
Ikone.
Dieser Ikone als US-Präsident. Und man muss auch noch wissen, diese Kennedys, das sind alles Demokraten.
Durch und durch.
Und da wird's interessant, weil Arnold Schwarzenegger, der ist eigentlich Fan der anderen großen Partei in den USA. Arnold Schwarzenegger ist nämlich Republikaner. Ein Grund dafür ist, dass ihm die Politik von Ronald Reagan gefällt und auch von George Bush Senior. Das sind die beiden Präsidenten, die im Amt sind, als Arnold Schwarzenegger in Hollywood durchstartet, also in den 80er und 90er Jahren.
Ja, und die sind nicht nur Präsidenten, sondern die sind Republikaner und zwar auch durch und durch. Und Reagan, der steht außenpolitisch für Aufrüsten. Damals ist ja auch noch Kalter Krieg. Also er will der Sowjetunion zeigen, wer der Stärkere ist, nämlich die USA aus seiner Sicht. Und Bush, Der steht außenpolitisch für den Golfkrieg. Er greift den Irak an, nachdem Saddam Hussein Kuwait besetzt hat. Also unter diesen beiden ist die amerikanische Politik auf jeden Fall auf Stärke aus. Konfrontation, das ist so das, was über allem steht.
Und das Interessante dabei ist, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die 80er, 90er Jahre, da hämmert Hollywood dieses Bild in unsere Köpfe. Der Held, das ist der mit den Muskeln. Und Schwarzenegger, der sorgt aber auch dafür, dass das nicht nur von der Leinwand auf uns runterprasselt, sondern ja auch im echten Leben. Präsident Bush macht Arnold Schwarzenegger 1990 zum Vorsitzenden des Komitees für körperliche Fitness und Sport. Da würden andere vielleicht sagen, ach ja, netter Posten, schreibe ich mir vielleicht irgendwie auf den Briefkopf. Aber Arnold, der holt jetzt richtig aus. Er fliegt durch ganz Amerika, besucht jeden der 50 Staaten und ist sowas wie der staatliche Lobbyist für Sport. Arnold Schwarzenegger, der kann so ein bisschen in diese Politikwelt reinschnuppern. Und wir nehmen das hier schon mal vorweg, diese Welt, die gefällt ihm schon ganz gut, weil er aber mit seinen Filmen möglichst alle ansprechen will, hält er sich öffentlich noch eher zurück mit politischen Äußerungen. Das wird sich aber noch ändern, und zwar grundlegend.
Also, ich ziehe mal ein erstes Fazit. Arnold Schwarzenegger, der ist in den 90er Jahren der Actionheld. Er ist der Star in Hollywood mit den höchsten Gagen. Er ist außerdem der Fitnessbuddy vom Präsidenten und er hat in den Kennedy-Clan eingeheiratet. Das ist einer der mächtigsten und bekanntesten Familienclans in den USA. Mehr geht eigentlich nicht.
Also ganz schön viele Haken auf dieser Checkliste.
Und genau in diesem Moment, wo er für jeden Normalo eigentlich unerreichbar wird, da tritt Josef Kagerbauer aus Bodenmais in sein Leben. Und das liegt am Jacuzzi. Die Geschichte, wie der Bodybuilder aus dem Bayerischen Wald und der Hollywood-Star Freunde werden, erzählt nochmal eine ganz andere Seite von diesem Phänomen Arnold Schwarzenegger. Und deshalb von vorne. Josef Kagerbauer ist in all den Jahren, in denen sein Idol Arnold Schwarzenegger in den USA so richtig durchstartet, nämlich auch recht erfolgreich. Er gewinnt Schwergewichtsmeisterschaften und so in seinen 20er Jahren baut er auch eigene Fitnessstudios auf. Aber er hat da so einen Deal mit sich und seinem Vater. Der Deal ist, wenn du 30 bist, da überlegst du nochmal, wo du jetzt eigentlich hin willst und ob das da, wo du jetzt bist, wirklich das Richtige ist. Und Josef Kagerbauer, der kommt da zu einem Schluss, der relativ radikal ist. Also er verkauft seine Fitnessstudios und steigt mit diesem Geld, und er hat da wirklich Geld gemacht, ein in die Glashütte vom Vater in Bodenmal. Die Glashütte heißt Joska und sie stellt unter Josef Kagerbauer vor allem Pokale her. Glaspokale für Sieger von Sportwettkämpfen zum Beispiel. Und zwar auch die großen Wettkämpfe, also Ski-Weltcup, da sind sie mit dabei. Und Kagerbauer, der wird auch wer im Bayerischen Wald. Und über Umwege bekommt Josef Kagerbauer dann einen ziemlich interessanten Auftrag. Er soll einen Pokal machen für Arnold Schwarzenegger. Als Gastgeschenk, wenn Arnold Schwarzenegger als Schirmherr zu einer Veranstaltung der Special Olympics nach Schladming kommt. So eine Gelegenheit, die lässt sich Kagerbauer natürlich nicht entgehen. Er macht also diesen Pokal.
Haben wir dieses Logo der Special Olympics perfekt eingearbeitet in den Pokal. Es war eine riesengroße Glas-Trophäe.
Er fährt damit nach Schladming. Und was soll man sagen? Arnold, gefällt der Pokal von Kagerbauer.
Fantastisch, das ist eine super Sache. Das musst du machen, das ist ein Wahnsinn. Du musst mir einen Pokal machen für meine Weltmeisterschaften und genauso.
Das sagt Arnie dann zu ihm, weil Schwarzenegger, der hat da nämlich schon sein eigenes Mega-Sports-Event in den USA, die Arnold Classics. Das ist ein Wettbewerb für Bodybuilding.
Ich habe gesagt, jetzt bin ich im Game. Also jetzt waren wir im Spiel.
Kagerbauer entwirft also einen Pokal für Schwarzeneggers Muskel-Event. Ja, dann klingelt das Telefon im Bodenmais.
Servus, fantastisch, du musst kommen. Ich bin jetzt noch in Key West, Florida. Wir drehen da True Lies und dann kann ich den Pokal mitbringen.
Kleines Problem.
Du musst aber schon morgen oder übermorgen kommen, weil das war kurz vor Weihnachten. So, ach so, okay. Das ist Arnold. Er macht die Tür auf. Aber durchgehen musst du selber.
Und Josef Kagerbauer aus Bodenmais, der will definitiv durch diese Tür gehen. Am nächsten Tag sitzt er im Flugzeug mit seiner Frau Steffi und mit dem Pokal.
Weil ich gesagt habe, die Chance, den überrasche ich jetzt. Mit dem rechnet er nicht. zeige mir mal, was Niederbayern alles so können.
Also am Abend nach dem Anruf, Zeitverschiebung inklusive, landen er, Frau und Pokal in Florida. Ein Mitarbeiter vom Filmset fährt die Kagerbauers dann in Arnolds Hotel.
Und dann sagt der Treffer uns im Jacuzzi, ja, wie lange braucht ihr? Also, wir haben wir ready mit 10 Minuten, 15 Minuten. Ja, okay, dann treffen wir uns im Jacuzzi. Okay. Und dann sag ich zu Steffi, ja, wir brauchen uns gar nicht umziehen, wir haben einfach nur ein bisschen frisch machen und dann gehen wir ins Jacuzzi. Ich hab gedacht, das ist ein Restaurant. Anfang der 90er, gell? Da war Jacuzzi nicht so, ich hab gesagt, Whirlpool. Dann treffen wir uns im Whirlpool. Aber ich habe gesagt, Jacuzzi.
Genau.
Und dann laufen wir durch die Anlage, wunderschöne Anlage im Hotel und suchen das Restaurant Jacuzzi. Ich finde das Jacuzzi. Dann sehen wir da einen riesengroßen Whirlpool in der Mitte, da saßen dann 20 Leute drin. Ja, aber das ist der Whirlpool, wir brauchen den Jacuzzi, das Restaurant Jacuzzi. Auf einmal schreit einer aus dem Whirlpool raus, ey, Kegelbauer, bist du der Kegelbauer? Also, ja, und dann sitzt Arnold drin mit der Zigarre da und mit seinen ganzen Anhang. Ja, was sollst du an, Jan? Du musst in die Badehose kommen, die gehen in den Jacuzzi. Ja, ach so, ja. Und dann haben wir das schnell umgezogen, Bikini, und sind wir da reingejumpt. Und dann ging die Freundschaft richtig los.
Ja, wir haben damit jetzt alles, was diesen Arnold Schwarzenegger ausmacht. Also er ruft da diesen Typen aus Bodenmais an, lässt ihn einfliegen, empfängt ihn in Badehose im Jacuzzi. Er zelebriert da so diesen Mega-Body, den er hat, auch seinen Erfolg, diesen Zigarren-Lifestyle. Er ist der Mega-Macho. Er ist aber auch schon irgendwie dieser Entertainer. Das passt auch so ein bisschen mit dazu. Und genau dieses Männerbild zelebrierte er auch in seinen Blockbuster-Actionfilmen. Also manche finden diese Filme doof, manche finden sie großartig. Das ist aber völlig egal, wie man die findet. Was bleibt, ist das Bild, was Hollywood damit in unsere Köpfe zementiert damals. Also wir hatten,
kommt man nicht dran vorbei, ne?
Kommt nicht dran vorbei. Wir hatten es auch vorher schon. Dieses Bild, ein erfolgreicher Mann muss stark sein. Und zwischen Kagerbauer und Schwarzenegger entsteht eine wirkliche Freundschaft. Also so gut eine Freundschaft zwischen einem, in Anführungszeichen, Normalo und einem Hollywood-Star halt möglich ist. Kagerbauer hat uns erzählt, dass er so ja 4 bis 5 Mal pro Jahr in die USA geflogen ist und auch die Familien voneinander, die lernen sich kennen, also die Kinder, die Ehefrauen. Und die Pokale für die Arnold Classics bringt er auch jedes Jahr persönlich in den USA vorbei. Und sie sehen sich halt, wenn Schwarzenegger in Europa ist. Sie haben halt einfach eine gute Zeit, wenn sie sich sehen. Aber dann bahnt sich was an, von dem Josef Kagerbauer überhaupt nicht begeistert ist. Es muss so rund ums Jahr 2003 gewesen sein. Der Terminator 3 ist da gerade im Kasten.
Dann haben wir zusammengesessen, das weiß ich noch, in Columbus, Ohio. Und wie er gesagt hat, er kandidiert. Und dann sag ich, Arnold, in Politik, warum? Das kann ich nicht nachvollziehen. Und er sagt, ja, er braucht eine Challenge.
Schwarzeneggers Entscheidung, in die Politik zu gehen und vor allem seine Art, Wahlkampf zu machen, das wird Populismus auf ein ziemlich neues Level heben und zeigen, warum das so dermaßen erfolgreich ist. Darum geht's in der nächsten Folge. Das war die erste Folge von Pumpen und Politik. Reporter
Linus Lühring.
Redaktion Carola Brandt. Technik Christoph Brandner und Simone Hundrieser. Ihr findet alle unsere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Ich bin Christine Auerbach. Ciao, wir hören uns.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Tim Korge. Im Iran ist in mehreren Städten Luftalarm ausgelöst worden, unter anderem auch in der Hauptstadt Teheran. Grund sind offenbar neue Angriffe der israelischen Armee. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Der israelischen Luftwaffe ist es offenbar gelungen, die Luftabwehr des Regimes empfindlich zu schwächen. So, dass Kampfjets durch einen für sie sicheren Luftkorridor über die iranische Hauptstadt gelangen können. Israels Verteidigungsminister Katz drohte dem Regime, wenn Khamenei weiter Raketen auf Israel abfeuert, wird Teheran brennen, so Katz. Für Israel ist der Iran nun erklärte Hauptfront, Gaza Zweitfront.
Die für morgen geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind abgesagt worden. Die Verhandlungen sollten in der Hauptstadt des Oman, Maskat, stattfinden. Der Oman vermittelt im Konflikt um das iranische Atomprogramm. Zuvor hatte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran gesagt, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Im US-Bundesstaat Minnesota sind eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann erschossen worden. Ein weiterer Demokrat und seine Frau wurden bei einem zweiten Angriff verletzt. Gouverneur Walz bezeichnete die Taten als politisch motiviert. Aus Washington, Ralf Borchert.
Der mutmaßliche Täter in beiden Fällen ist nach Polizeiangaben flüchtig. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sagte bei einer Pressekonferenz wörtlich: Wir müssen alle in Minnesota und im ganzen Land jeder Form von politischer Gewalt entgegentreten. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, fügte Walz hinzu.
In Berlin haben heute knapp 900 Rocker dagegen demonstriert, keine Clubabzeichen tragen zu dürfen. In zwei Kolonnen fuhren sie vom Olympiastadion bis nach Rudow und nach Oranienburg. Laut Polizei verliefen die Demos ohne Zwischenfälle. 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht das Verbot von Lederjacken mit den Logos der kriminellen Gruppen Hells Angels und Bandidos bestätigt. In den USA startet in der Nacht die vierwöchige FIFA-Club-WM. 32 Fußballmannschaften aus allen 6 Kontinentalverbänden nehmen teil, darunter Bayern München und Borussia Dortmund. Im ersten Spiel stehen sich Inter Miami und der ägyptische Club Al-Ahli gegenüber. Anpfiff ist um 2 Uhr früh deutscher Zeit. Die Bayern spielen zum ersten Mal morgen Abend gegen den neuseeländischen Verein.